Ich habe euch einen Text aus Johannes 4 mitgebracht. Und zwar geht es heute um die Frau am Jakobsbrunnen. Und ich persönlich mag diesen Text total gerne, auch wenn es eine wahnsinnig lange Bibelstelle ist. Und wenn es sehr inhaltvoll und gehaltvoll ist heute. Falls es euch hilft, dann könnt ihr gerne in eurer Bibel-App den Text aufschlagen, ein bisschen mitlaufen lassen. Oder falls ihr eine haptische Bibel dabei habt, dann dürft ihr die auch gerne aufmachen, falls euch das hilft. Seid gerne mit dabei, denn das Schöne am Johannes ist ja, dass es meistens tief reingeht, aber es kann auch ganz oberflächlich sein, wenn man möchte. Ich habe mal gelernt bei Theo Basis, das Johannesevangelium ist quasi so, dass ein Kind drin planschen kann und ein Elefant drin versinken kann. Und das habe ich auch richtig krass bei dieser Predigtvorbereitung wieder gemerkt, dass bei Johannes steckt einfach viel drin und auch in diesem Text steckt viel drin. Und ich bin mal gespannt, wohin die Reise führt, was am Ende bei rauskommt, aber ich bin guter Dinge, dass das gut wird. So, meine Fernbedienung muss ich vielleicht auch anmachen, das hilft auch. So. Die erste Sache, die ich euch mitgeben will, ist mir eigentlich schon ganz am Anfang aufgefallen, bevor überhaupt dieser Text losgeht, als ich mich mit dem Kontext beschäftigt habe. Denn, wer weiß, es geht ja um eine Frau aus Samarien. Und Jesus ist mit den Jüngern vorher in Jerusalem gewesen, da sind sie schon ein bisschen negativ aufgefallen, deswegen versuchen sie ein bisschen, ja, vielleicht gehen wir lieber, damit es nicht hochkocht, die ganze Stimmung, und Jesus schlägt vor, lass durch Samarien gehen. Und die Jünger so, bist du wahnsinnig? Wir können doch nicht durch Samarien gehen, das ist verfeindetes Gebiet, kannst du das nur vorschlagen, wie kannst du so denken? Und Jesus hat aber eine Idee, warum er da hingehen möchte. Und zwar habe ich hier mal ein bisschen für die historischen Liebhaber was mitgebracht. Die Geschichte von Samarien ist nämlich ziemlich bewegt. Also es war mal der Norden, das hat sich gespaltet, das Königreich nach Salomo. Und dann war das Nordreich eben in diesem Gebiet. Irgendwann wird die Stadt Samarien gegründet und es hat auch eine kleine Blütezeit. Und wir wissen, es gab viel Krieg in dieser Zeit. Die Assyrer machen alles platt, Leute werden verschleppt und dadurch vermischt sich das auch ein bisschen. Es ist nicht mehr so klar, wen beten wir eigentlich an, was passiert. Und das hat die Folge, dass eben die Samarier als nicht gut genug erachtet werden, um den Tempel wieder mit aufzubauen. Und dadurch passiert eigentlich dieser Riss und dieser Konflikt in dieser Kultur sozusagen, dass die Juden entscheiden oder das Volk Israel entscheidet, ihr seid nicht gut genug, ihr dürft nicht mitbauen, und dadurch spalten die sich ab, machen so ein bisschen ihr eigenes Ding, bauen ihren eigenen Tempel, der wird auch wieder zerstört. Genau, und heute ist dieses Reich eigentlich kein Reich, sondern eine ganz kleine Minderheit, die im Westjordanland lebt. Und wir alle wissen, was da gerade abgeht. Das heißt, dieses Volk ist seit Jahren von Konflikt geprägt. Und das ist eigentlich so, ja, krass, dass es nur noch eine Minderheit von vielleicht 800 Menschen ist. Und dieses Volk hat Jesus auf dem Schirm. Ist es nicht krass, dass so ein Volk, was von den Juden damals als nicht gut genug erachtet wird, dass Jesus als Jude, als Rabbi dieses Volk sieht und sagt, du bist gut genug. Und ich habe als erstes so drüber nachgedacht, auch heute gibt es so Momente, wo wir vielleicht das über uns denken, wir sind nicht gut genug. Ich habe das erst heute Morgen gedacht, als ich aufgestanden bin, ob ich hier predigen soll, dass ich vielleicht nicht gut genug bin. Aber Jesus sieht das und Jesus geht zu diesem Volk hin. Und der nächste Punkt ist, Jesus nötigt die Jünger, ihre Komfortzone zu verlassen. Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen und bist vielleicht wohin gegangen, wo nicht alle Leute dir wohlgesonnen sind? Es ist gar nicht so leicht heutzutage, so diese Komfortzone zu verlassen, weil unser Algorithmus, zum Beispiel bei Insta, ist auch ja das, was wir sehen wollen. Vielleicht sind wir auch mit Leuten umgeben, die alle die gleiche Meinung haben wie wir. Und ich möchte dich gleich an diesem Punkt, und da sind wir noch nicht mal richtig im Text drin, schon ein bisschen herausfordern. deine Komfortzone zu verlassen. Vielleicht ist es, die unangenehme Diskussion zu führen mit dem Kollegen, der eine ganz andere Meinung hat als du. Vielleicht ist es mal wieder, jemanden in den CV einzuladen. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es auch einfach, in der U-Bahn, in der S-Bahn, den Kopf vom Display zu heben und jemanden anzulächeln, freundlich zu sein, ein Dankeschön an der Kasse zu sagen. Da möchte ich dich jetzt schon herausfordern und wie gesagt, Johannes, ich bin noch nicht mal richtig im Text drin und schon sind wir, wurden wir schon herausgefordert. Der zweite Punkt ist, Jesus passt nicht in unser Denken hinein. Und zwar habe ich hier die Bibelstelle mal mitgebracht ab dem Vers 5. Und es ist so, es ist Mittagshitze, die Sonne brennt, Jesus ist jetzt in Samaria mit seinen Jüngern, er schickt diese Jünger ins Dorf, die sollen was zu essen besorgen, Jesus setzt sich an diesen Brunnen und diese Frau kommt in der Mittagshitze. Das ist sehr untypisch, in der Mittagshitze was zu trinken holen zu gehen oder zum Brunnen zu gehen, weil eigentlich ist zum Brunnen zu gehen das soziale Happening. Du triffst alle Leute, du hörst von allen Leuten, du tauschst dich aus mit den Leuten und die Frau vermeidet das aber, denn sie ist eher eine Außenseiterin im Dorf. Ihre Geschichte ist nicht so ganz weiße Weste, sie ist so das schwarze Schaf im Dorf, denn sie, das hören wir auch später noch, sie war 5-mal verheiratet und mit dem Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebt, ist sie noch nicht mal verheiratet. Puh. Was da wohl passiert ist, wir wissen es nicht. Aber für das Dorf ist das natürlich das Klatschding Nummer 1, da wird viel drüber geredet und sie möchte sich dieser Sache eigentlich nicht mehr aussetzen. Deswegen geht sie in der Mittagshitze, wenn es unerträglich ist, zum Brunnen und schöpft Wasser. Und Jesus fragt sie, gib mir etwas zu trinken. Und die Samariterin sagt, du bist ein Jude. Wieso fragst du mich, ob ich dir was zu trinken gebe? Noch dazu ein Mann, alleine mit einer Frau, ein Rabbi, der mit einer Frau, die so geächtet ist, redet, das ist schon, das geht gar nicht eigentlich nach der damaligen Zeit. Und sie reden miteinander und Jesus antwortet ihr, weißt du eigentlich, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht? Und weißt du, wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken. Wenn du das wüsstest, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Wenn du das wüsstest, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Weißt du eigentlich, wer Jesus für dich ist? Weißt du, wer Jesus ist? Ich besitze manchmal die Arroganz, Jesus schon so fertig einsortiert zu haben und möchte wissen, dass Jesus genau so reagiert, wie ich das gerne hätte. Aber so ist Jesus nicht. Jesus reagiert ganz anders, als wir manchmal denken und was wir für eine Vorstellung von ihm haben. Und ich glaube, wir dürfen da manchmal unsere Arroganz arbeiten, wie wir Jesus eigentlich sehen und was wir denken, wie Jesus handeln müsste. Weil Jesus muss für uns im Prinzip nichts machen. Der muss sich nicht für uns rechtfertigen, was er macht. Und Jesus passt nicht in unsere kleinen, süßen Boxen rein, weil Jesus ist so viel größer als das. Und ich glaube, ich bin jetzt Anfang 30, bin nicht mehr ganz jung, aber ich bin auch nicht uralt, dass man trotzdem immer wieder Neues von Jesus entdecken kann. Und dazu möchte ich dich auch einladen, deine Boxen, die du im Kopf von Jesus hast, zu hinterfragen. Diesen Satz, wenn du wüsstest, hallo, hier wird nicht geschlafen. Er ist ein sehr energiesparfreundlicher Laptop hier, genau. Wenn du wüsstest, ist ein Satz, den hat mir meine Freundin Annalena gepredigt, als ich angefangen habe, in Ansbach zu arbeiten, weil sie auch über diesen Text gepredigt hat, weil ich durfte ihn aussuchen. Und Annalena hat zu mir gesagt, wenn du wüsstest, also was ich von Jesus denke, darf sich verändern lassen, aber auch wie Jesus über mich denkt. Wenn du wüsstest, wie Jesus über dich denkt, was ist dann möglich? Wie kannst du dann durch diese Welt gehen? Die Frau ist erstmal ja auch skeptisch in diesem Moment. Dieses lebendige Wasser, was soll das eigentlich sein? Und lebendiges Wasser oder steht, ist ein Synonym für den Heiligen Geist bei Johannes. Und die Frau ist erstmal sehr skeptisch und hinterfragt Jesus da auch so ein bisschen und denkt so, wer bist du? Und führt auch eine Diskussion mit ihm darüber. Und wahrscheinlich hat die Frau auch schon viele Versprechungen gehabt. Oder ich meine, sie war 5-mal verheiratet. Vielleicht hat sie sich jedes Mal von dieser Beziehung was versprochen. Vielleicht wurde ihr Vertrauen auch schon öfters enttäuscht. Und deswegen stellt sie auch kluge Fragen und ringt auch ein bisschen mit Jesus. Und ich muss sagen, ich hatte auch meine Fragen an Jesus und habe viel mit ihm gerungen und viel mit ihm gekämpft, vielleicht auch an mancher Stelle. Und ich glaube, das ist gut, um mit Jesus so ins Gespräch zu gehen, so wie Jakob es uns auch vorgemacht hat, mit Gott zu ringen und rauszufinden, was willst du eigentlich, Dinge auch nochmal zu hinterfragen. Und ich glaube, deswegen ist es so cool, dass die Frau das an dieser Stelle tut. Und ich persönlich habe dieses Misstrauen und diesen Schmerz irgendwie überwunden und habe Freiheit gefunden, aber das war ein sehr langer Prozess und manchmal bin ich auch sehr enttäuscht von mir selber, dass es so lange gedauert hat. Aber ich möchte dich einladen, so wie die Frau, auch Fragen zu stellen und eben auch mit Jesus zu ringen. Und eben in diesem Punkt begegnet Jesus ihr und in diesen wunden Punkten. Und da möchte ich die Frage mit dazu stellen, womit füllen wir uns eigentlich? Denn da wird es auch weitergehen in dem Gespräch. Sie haben darüber geredet, gib mir zu trinken und darauf antwortet Jesus, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle werden, ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Denn wer von dem lebendigen Wasser trinkt, wird nie wieder Durst haben. Und ich glaube, mit diesem Satz spricht Jesus eine ganz tiefe Sehnsucht von der Frau an, weil die Frau möchte nicht mehr an den Brunnen gehen müssen. Die Frau möchte nicht mehr der Scham ausgesetzt sein und der Verletzung ausgesetzt sein. Die möchte nicht in der Mittagshitze losziehen und da das Wasser schöpfen müssen. Diese mühselige Arbeit und ganz alleine sein, das möchte sie nicht mehr. Und an diesem Punkt begegnet Jesus ihr und stellt eine sehr wichtige Frage, weil nämlich die Frau sagt dann, ich will von diesem Wasser zu trinken haben. Gib mir dieses Wasser, damit ich nie wieder Durst haben muss, damit ich nicht mehr an den Brunnen gehen muss, damit ich mich nicht mehr der Scham auseinandersetzen muss. Und Jesus sagt zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Und ich finde, da macht die Frau was richtig Cooles. Die sagt, die fängt jetzt nämlich nicht an zu flunkern und sagt, klar hole ich meinen Mann, sondern die Frau ist ehrlich und sagt, ich habe keinen Mann. Und ich glaube, wir unterschätzen in diesem einen Satz, wie viel Risiko eigentlich da drin liegt, was sie da sagt. Weil das Risiko, dass Jesus sie ja genauso verurteilt wie die Menschen in diesem Dorf, ist ja wiedergegeben. Da war ein Mann, der war ganz vorbehaltlos ihr gegenüber. Und stellt ihr diese Frage und sie ergreift es, ist ehrlich und sagt, ich habe keinen Mann. So ein kleiner Satz und es ist so viel drin, sie wird ehrlich. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir vor Jesus ehrlich sind, dass wir sagen, ich habe keinen Mann, ich habe dies nicht, ich habe das nicht, Jesus, ich habe es nicht. Und ich finde an Jesus so toll, dass er sie nicht beschämt, sondern er stellt eine ehrliche Frage. Er stellt eine ganz offene Frage und sie hätte, ich glaube, Jesus ist so jemand, sie hätte auch anders reagieren können, aber er freut sich darüber, dass sie ehrlich ist und dass sie ehrlich wird. Und das liebe ich an Jesus so, dass er so Fragen stellt, nicht verurteilen, sondern er zieht uns zur Verantwortung, er stellt die Frage, aber er macht es auf eine ganz respektvolle, zurückhaltende Art und Weise. Und vielleicht sollten wir da auch mal was vom Meister lernen, wie der Fragen stellt, ohne schon eine Meinung zu haben. Und da greift noch ein anderes Prinzip von Johannes. Es steht erst weiter hinten. Wenn ihr an meinem Wort festhaltet, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich glaube, ehrlich zu werden und Wahrheit zu sprechen und Wahrheit zu bekennen, macht uns frei. Und in Wahrheit zu leben, ist ultra anstrengend. Weil wie oft haben wir schon Leute, die uns echt wichtig sind, auch angelogen, weil wir sie nicht verletzen wollten? Oder wie oft haben wir uns selber angelogen, weil wir die Wahrheit nicht ausgehalten haben? Ich glaube aber, in Wahrheit zu leben, macht uns wirklich frei. Und deswegen möchte ich euch einladen, ehrlich zu werden und euch zu fragen, womit stopft ihr euch denn eigentlich voll? Welches Wasser schöpft ihr eigentlich? Ich bin ehrlich, ich stopfe mich wirklich auch viel mit ungesundem Zeug voll. Sei es mit Instagram, Doomscrolling, sei es in Fantasy-Welten sein, sei es Shopping, all diese Sachen. Damit stopfe ich mich manchmal voll, um eine Leere zu füllen, die ich eigentlich nicht gefüllt bekomme in diesem Leben. Du kannst noch so eine tolle Beziehung haben, du kannst noch so viele Reisen gemacht haben, du kannst noch so erfolgreich sein in deinem Job, es wird dich nicht füllen. Du wirst immer wieder zu diesem Brunnen gehen müssen, du wirst immer noch mehr haben wollen. Du kannst eine gewisse Zufriedenheit, einen gewissen Frieden im Leben haben, aber es wird dich nicht füllen, du wirst immer wieder Durst haben. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, eben diese Wahrheit, Jesus kennenzulernen und ehrlich zu werden vor ihm und es zu bekennen, was das eigentlich ist, womit wir uns vollstopfen, damit wir dieses lebendige Wasser, den Heiligen Geist empfangen können und lernen, mehr in Wahrheit zu leben. Das ist anstrengend, aber ich glaube, es führt uns in Freiheit. Ich habe es erlebt in meinem Leben und es gibt trotzdem immer wieder Kämpfe, die ich kämpfen muss, um wieder in diese Freiheit zu kommen, mich bewusst dafür zu entscheiden, dass ich in Wahrheit und in Freiheit leben möchte. Weil ich werde die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist so cool, dass wir das haben dürfen. Und Jesus hört an dieser Stelle nicht auf, das ist auch mein letzter Punkt. Er sagt nämlich, wenn wir Gott erkennen und ihn wirklich anbeten, dann werden wir dieses lebendige Wasser bekommen. Und wie lernen wir Gott kennen? Wenn wir nach Jesus gehen, wir haben das Glück und manchmal finde ich auch, sind wir vielleicht auch ein bisschen arrogant. Wir haben ja das Neue Testament. Wir wissen es ja schon besser mit Jesus. Aber zu der damaligen Zeit, die Basisgrundlage, die Jesus hatte, war das Alte Testament. Und deswegen herzliche Einladung, das Alte Testament zu lesen und Gott da drin zu suchen. Auch wenn es anstrengend ist, es gibt viel Mord und Totschlag. Es gibt viele Leute, die wirklich dumme Sachen tun im Alten Testament. Aber ich glaube, das sind wir in guter Gesellschaft, weil wir tun auch ziemlich oft dumme Sachen. Und das Alte Testament, Gott stellt sich vor in diesem Alten Testament und in dieser Spannung zwischen dem barmherzigen Gott und dem gerechten Gott, weil Gott liebt Gerechtigkeit. Sonst wäre diese ganze Jesus-Geschichte nicht nötig gewesen. begegnet uns Gott und wir haben Jesus und dürfen ihn kennenlernen und durch ihn zum Vater kommen. Und da möchte ich nochmal dran erinnern, wir sind geliebte Kinder Gottes und deswegen sind wir auch bedürftig. Wir sind bedürftig nach dieser Nähe. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir ihn brauchen und seine Nähe brauchen. Und wer was anderes braucht, der hat das nicht nötig, den schicke ich nochmal zurück an das Startfeld. Setz dich damit nochmal auseinander, was Kindschaft wirklich für dich bedeutet. Bedürftig zu sein, abhängig zu sein von Gott. Und eben Gott anbeten in Wahrheit durch den Geist. Ehrlich werden vor ihm und ihm begegnen. Meine letzten Punkte und wirklich einen Punkt, der wichtig ist, der ganz am Ende von diesem Text steht. Diese Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an. Die Frau hinterlässt diesen Krug, kann man vielleicht auch für das Alte und Vergangene als Symbol verstehen, am Brunnen zurück und läuft ins Dorf. Und es ist ihr egal, wie die Leute das wahrnehmen werden. Weil die könnten auch denken, sie ist die verrückte Alte, die bescheuert geworden ist. Aber sie rennt ins Dorf und erzählt den Leuten, ich habe jemanden kennengelernt, der hat alles über mein Leben in Wahrheit ausgesprochen. Und das ist der Messias und deswegen lernt ihn alle kennen. Und dann kommt nochmal so ein Zwischenteil, wo Jesus mit den Jüngern redet und am Ende steht, und das Dorf kam zum Glauben und Jesus musste noch 2 Tage da bleiben, weil die Leute nicht genug bekommen haben. Und deswegen mach dich auf den Weg, erzähl den Leuten, lass das Alte zurück bei Jesus, hol dir es nicht immer wieder raus, sondern lass es da und lauf los und erzähl den Leuten, was Jesus in deinem Leben getan hat. Damit möchte ich schließen.